SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo.
SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Anna Zeiter.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, wie schön, dass Sie da sind und dass Sie unserer Einladung so schnell gefolgt sind.
Denn sehr gerne.
Bei Ihnen passiert gerade einiges.
Ja, sehr viel.
Ja. Und auch Ihre Person kommt gerade so richtig in die Öffentlichkeit. Man muss dann auch schnell mit Missverständnissen aufräumen. Ich habe zum Beispiel gedacht, Sie sind Schweizerin, aber das stimmt gar nicht. Sie sind
noch nicht.
Nicht Schweizerin.
Noch nicht, genau. Deutsche. Ja. Hanseatin dritter Generation.
Genau, Sie kommen aus Bremen, Sie leben aber in der Schweiz.
Genau.
Sie sind dort Honorarprofessorin. In der Schweiz sagt man, glaube ich, was anderes dazu. Ne?
Titularprofessorin.
Ja, genau, Titularprofessorin, die haben ihre eigenen Begriffe für alles. An der Uni in Bern.
Genau.
Sie sind Juristin und eine absolute Expertin für Datensicherheit und Datenschutz.
Genau.
Können Sie mal so ein bisschen mehr erzählen, weil Sie sind so viel international auch unterwegs und haben schon sehr, sehr viel gemacht. Wie setzt sich sozusagen Ihre Bausteine, wie setzen die sich zusammen?
Ah ja, danke für die Frage. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ursprünglich komme ich aus Bremen, Hanseatin dritter Generation, habe in Osnabrück studiert, habe dann in Hamburg promoviert. Dann war ich dreimal in Italien in meinem Leben. Ich habe in Italien ein Semester studiert, in Florenz. Ich habe in Italien nochmal gearbeitet, an der Deutschen Botschaft in Rom und auch bei einer Anwaltskanzlei in Mailand. Dann habe ich 4 Jahre in Hamburg gearbeitet als Rechtsanwältin im Bereich Medien und E-Commerce. Und dann bin ich 2013 in die USA gegangen, um nochmal in Kalifornien zu studieren. Und da war ich dann ein Jahr und dann hat eBay mich tatsächlich direkt vom Campus angestellt. Abgeworben. Genau.
Ist ja so auch nicht ungewöhnlich in den USA, ne?
Ja, das war nicht ungewöhnlich, aber wir haben da so einen Klassenausflug zu eBay gemacht und ich habe eigentlich nur in der letzten Reihe gesessen und habe mich auf das Dessert fokussiert. Und dann habe ich eine Frage gestellt, ob sich eBay schon auf die Datenschutzgrundverordnung vorbereiten würde. Und dann hat jemand von eBay gesagt, interesting that you're asking, we need to talk. Und dann habe ich bei eBay angefangen, tatsächlich einige Wochen später, und habe die DSGVO für eBay weltweit eingeführt. Und das habe ich in den letzten 12 Jahren gemacht und bin dann für eBay auch von den USA in die Schweiz gezogen, weil eBay das internationale Headquarter tatsächlich in Bern hat. Und habe deswegen in der Schweiz gewohnt und bin da dann irgendwie hängen geblieben und habe jetzt auch Familie und wohne in Zürich.
Da steckt jetzt schon eine ganze Menge
da
drin. Ich kann mir vorstellen, Sie haben das nicht alles geplant,
nein,
so wie es gelaufen ist. Ich glaube, Sie waren 12 Jahre bei eBay,
genau,
beim Online-Auktionshaus. DSGVO, das ist ja so ein Reizwort auch für viele, ne? Das dort einzuziehen, zu implementieren. Haben Sie sich relativ früh auf dieses Thema als Juristin dann auch spezialisiert oder war das eine Entscheidung, die im Grunde andere für Sie getroffen haben?
Das war ein Zufall. Also wie vieles im Leben ist es ein Zufall. Im Nachhinein hört sich das manchmal so super geplant an. Eigentlich wollte ich Anwältin sein im Bereich Medienrecht. Und mein Studium war aber zu Ende und das Referendariat 2008, 2009. Und was war zu dem Zeitpunkt los? Das war Finanzkrise, Wirtschaftskrise, es gab nicht viel Auswahl. Und dann war ich happy, dass ich noch einen Job gefunden habe bei einer tollen Kanzlei in Hamburg, DLA Piper. Und das war aber ein Job im Bereich E-Commerce-Recht und Datenschutzrecht. Da habe ich gesagt, okay, gut, nehme ich auch, was ich dann noch so kriegen kann. Und in den darauffolgenden Jahren gab es dann die ersten großen Data Breaches in Deutschland, können wir uns, glaube ich, noch alle dran erinnern. Und auf einmal war ich in diesem ganzen Bereich Datenschutz drin und fand es auch.
Fragen, ja? Was heißt ein Data Breaches? Für die es nicht wissen. Ich zum Beispiel.
Mir fällt das deutsche Wort nicht ein.
SWR1 Leute mit Anna Zeiter und wir waren gerade, Frau Zeiter, Sie sind inzwischen Geschäftsführerin und Mitgründerin auch beim Startup bei W Social,
genau,
einer Plattform, die gerne eine europäische Alternative zu X,
genau,
werden möchte. Und wir sind gerade so ein bisschen am Turning Point bei Ihnen, also am Wendepunkt. Und zwar nämlich, Sie hatten vorhin berichtet, dass Sie ja Datenschutzexpertin sind. Sie,
ja,
kennen,
genau,
sich mit Datenschutz aus, haben das lange für eBay durchgeführt. Und das hat ja unser aller Leben verändert, diese,
ja,
DSGVO.
Ja.
Ihr es wahrscheinlich auch.
Ja.
Inwiefern?
Ja, also das war nie mein Ziel, im Bereich Datenschutz zu arbeiten, wie das häufig so im Leben ist. Dann hat man Pläne und das kommt alles ganz anders. Also eigentlich wollte ich im Bereich Medienrecht arbeiten, aber dann kam die Realität irgendwie dazwischen und auf einmal, jetzt fällt mir das Wort auch wieder ein, das deutsche Wort für Data Breaches, Datenschutzverletzung,
ja,
Datenschutzverstöß. Daran sieht man, ich habe in den letzten 13 Jahren nur auf Englisch gearbeitet.
Ja, aber da haben wir das geklärt.
Dann haben wir das geklärt, genau.
Ja.
Und das war auf einmal ein großes Thema. Und ich bin mit diesem Thema dann auch in die USA gegangen. Ich habe in Stanford studiert und habe mich auch bewusst mit dem Thema Privacy, Datenschutz in Stanford beworben, wurde dann auch angenommen. Denn zu der Zeit, als ich mich in Stanford beworben habe, kamen diese ganzen Snowden-Affäre kam irgendwie hoch.
Also mit den großen Whistleblower-Geschichten.
Genau, die großen Whistleblower-Geschichten. Auf einmal war das auch in den USA ein großes Thema. Und dann war ich in Stanford auf einmal Mrs. Datenschutz, Mrs. Privacy. Und das hatte ich so nicht geplant, aber ich finde das Thema extrem wichtig, spannend und auch gesellschaftlich relevant. Und dann gab es ja diese ganzen anderen Verfahren, Max Schrems, der sich dann irgendwie mit Facebook auseinandergesetzt hat und die ganzen Durchsetzung der europäischen Datenschutzrechte auch für die Nutzer, die uns viel, viel Vorteile gebracht haben, muss man sagen. Und auf einmal ist das Thema Datenschutz groß geworden, was ich persönlich super finde. Und das versuchen wir auch bei WSocial in Praxis umzusetzen und nicht nur irgendwie die rechtliche Materie zu beleuchten, sondern auch sagen, wie können wir eigentlich Datenschutz für Nutzerinnen und Nutzer so umsetzen, dass es in der Praxis relevant ist und dass wir Nutzerinnen und Nutzer in Europa besser schützen können.
Macht natürlich total Sinn, dass Sie mit Ihrer Datenschutzexpertise jetzt in so ein Unternehmen einsteigen. Man muss ja sagen, WSocial steht ganz am Anfang, obwohl Sie schon eine Menge Geld, auch Risikokapital eingesammelt haben von Investoren. Aber trotzdem, wie kommt denn eine Frau, die ganz lange bei einer riesigen Online-Plattform war, dann noch eine Honorarprofessur in Bern hat, dann zu so einem Startup?
Gute Frage. Ja, also ich weiß auch nicht, auf was ich mich da eingelassen habe. Also Witz, Spaß beiseite. Ich glaube, es ging vielen so in Europa wie mir, als wir die Rede von J.D. Vance letztes Jahr im Februar gehört haben, als er bei der Münchner Sicherheitskonferenz aufgetreten ist. Und ich glaube, viele Europäer hatten da das gleiche Gefühl wie ich. Oh, die Amerikaner haben uns gerade öffentlich die Freundschaft aufgekündigt, hier in Europa oder in Deutschland. Und das war für uns, glaube ich, alle eine Überraschung, zumindest in dem Ausmaß. Und viele von uns, mich inklusive, wir haben dann irgendwie das Gefühl gehabt, Europa muss jetzt irgendwie sich so ein bisschen aufraffen, aufstehen und ein bisschen unabhängiger sein. Und dann habe ich mal so überlegt, ich habe das mit so Freunden mal in Zürich gemacht beim Abendessen, dass wir mal so eine Liste aufgestellt haben, was braucht Europa eigentlich, um technisch unabhängig zu sein. Und dann haben wir gesagt, Europa braucht mehr Datenzentren, Europa braucht Social Media, Europa braucht dies und das. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, also in Social Media, was nutzen wir in Europa gerade? Ich meine, ich inklusive, ich nutze viel LinkedIn aus den USA, ich nutze immer noch Facebook, Instagram, manchmal TikTok aus China. Aber eigentlich haben wir keinen großen europäischen Player, keine große europäische Alternative im Bereich Social Media. Und dann habe ich meinen Mann so lange genervt mit dem Thema, dass ich gesagt habe, Europa braucht doch eine Alternative zu X. Es geht doch gar nicht, dass wir das nicht haben. Bis er irgendwann gesagt hat, du musst mit meinem Bekannten Ingmar Rendzug aus Schweden sprechen.
Das müssen wir vielleicht kurz klären. Wer ist der Mann?
Genau, das habe ich ihn auch gefragt. Ja. Wer ist Ingmar Rendzug? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ein schwedischer Medienunternehmer im Bereich Klima. Und der hätte ihm, mein Mann ist auch im Bereich Klima tätig. Mein Mann hat eine Umweltstiftung in der Schweiz. Du musst mit Ingmar sprechen, denn der hat die gleiche Idee, aber er braucht jemanden, mit dem er das zusammen machen kann. Und ich habe irgendwie wochenlang gesagt, ich habe jetzt keine Zeit, mit Ingmar zu sprechen. Und dann habe ich irgendwann mit Ingmar telefoniert. Und dann war das eine Sache von, ich würde sagen, 20 Minuten. Da haben wir miteinander gesprochen und gesagt, okay, lass uns das jetzt angehen. Lass uns noch andere Leute finden, die mit uns dieses WSocial gründen wollen. Und dann versuchen wir, eine Alternative zu bauen.
Die Juristin und Datenschutzexpertin Anna Zeiter ist Geschäftsführerin und Mitgründerin von WSocial. Und WSocial möchte eine Alternative zu X werden als Plattform auf den sozialen Medien. Da hat uns jetzt Andreas aus Freiburg geschrieben, SWR1-Hörer, sagt, hört sich interessant an. Allerdings stellt sich natürlich die Frage nach der Anzahl der Nutzer und Organisationen. Da kommen wir gleich drauf. Und er sagt, in den App-Stores, in den entsprechenden, findet sich da jetzt noch keine App. Das liegt natürlich daran, Frau Zeiter, die gibt's noch gar nicht.
Genau, die gibt's noch gar nicht, die kommt in den nächsten Wochen.
Genau, also Sie sind praktisch jetzt, seit Sie lanciert haben, einer wahnsinnigen medialen Öffentlichkeit auch sich gegenüber, was natürlich Fluch und Segen zugleich ist.
Fluch und Segen zugleich, und ich muss auch sagen, das war so nicht geplant. Die Idee, die wir letztes Jahr hatten, war, dass wir die ganze App, die Plattform in Ruhe bauen in 2026 und dass wir in 2027 das Produkt an den Markt bringen. Dann haben wir uns mit dem Team in Stockholm getroffen. Viele andere Co-Founder kommen auch aus, Mitgründer kommen auch aus Stockholm. Und dann haben wir am 6. Dezember zusammengesessen und dann haben wir auf einmal einen Post von Elon Musk auf X gesehen. Ich glaube, da kurz vorher hat Elon Musk gerade eine Geldbuße von der EU bekommen und hat gesagt, I want to eliminate the European Union. Ich möchte die EU zerstören. Und daraufhin haben wir beobachtet, dass es schon einige europäische Politiker gab, die sich auf X über X beschwert haben und darüber, dass es noch keine Alternative zu X gibt. Und dann haben wir gedacht, das ist irgendwie, diese Situation ist so komisch. Und dann haben wir gedacht, wir haben kein ganzes Jahr mehr, sondern wir müssen das früher an den Markt bringen. Und dann haben wir uns alle in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, wir geben jetzt alle unsere Weihnachtsferien auf, Skiferien, Osterferien, Wochenenden, was immer wir haben. Und wir starten das Produkt, wir bringen das Produkt oder die Plattform an den Markt im Juni und nicht erst im Januar 2027. Und deswegen, das, die ganze Medienaufmerksamkeit.
Also zwei Fragen dazu. Ja. Kann man sich denn leisten bei dieser Bedeutung, sage ich mal, die das hat,
ja,
bei der drückenden Obermacht, ja, der Big-Tech-Firmen, vor allem aus den USA, ja, aber auch aus China, muss man sagen, ja, dass man jetzt so eine Schnell-Schnell-Geschichte macht, weil man es muss
schnell,
oder weil man glaubt, dass man das machen muss?
Ist nicht eine gute Frage. Wir lassen jetzt schon Nutzerinnen und Nutzer auf die Plattform, ungefähr 100 bis 200 pro Tag. Und das werden wir jetzt so ein bisschen hochskalieren. Und das haben wir ganz bewusst entschieden. Wir wollen nicht, dass im Juni, am 17. Juni, wenn die Beta-Version offiziell gelauncht wird in Brüssel mit einer Pressekonferenz, dass wir dann 50.000 Leute reinlassen, die Server brechen zusammen, sondern wir wollen das alles ganz bewusst und Schritt für Schritt machen, weil wir auch lernen wollen. Wir wollen lernen, wie viel Beschwerden gibt es, wie viele Nutzeranfragen gibt es. Wir müssen auch ein Callcenter einrichten. Und das hört sich zwar alles schnell, schnell an, ist es aber im Hintergrund nicht, weil wir ganz bewusst skalieren und jeden Tag 100 und wahrscheinlich ab Juni dann irgendwie 1.000 pro Tag reinlassen, sodass wir auch selbst lernen können, wie die Systeme funktionieren und was wir selbst noch anpassen können. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, die Version ist noch nicht perfekt. Mhm. Wir arbeiten dran und wir sind total interessiert, dann das Feedback von den Nutzerinnen und Nutzern zu bekommen.
Ich frage nur, weil diese Beta-Phasen, diese Lernphasen, ja, natürlich eigentlich sich besser wahrscheinlich machen lassen, wenn man nicht die ganze Zeit von der Öffentlichkeit dabei beobachtet wird. Andere Frage ist, ja, Sie haben vorhin gesagt, es gibt keine europäische Alternative zu X, aber es gibt auch Mastodon, es gibt Blue Sky. Ja. Das sind doch Alternativen.
Ja und nein. Es gibt auch Eurosky und es gibt Mastodon. Mastodon gibt es schon seit einigen Jahren. Mastodon hat aber jetzt nicht, wie wir zum Beispiel bewusst Führungspersönlichkeiten oder Leader oder Politiker angesprochen. Mastodon ist eher fragmentiert. Mastodon ist ein ernstzunehmender Wettbewerber, aber Mastodon hat auch ein bisschen anderen Ansatz. Eurosky und wir sind zusammen auf demselben technischen Protokoll wie auch Blue Sky. Ich weiß nicht, ob Sie Blue Sky kennen. Einige Hörerinnen und Hörer kennen vielleicht auch Blue Sky oder Eurosky. Mit denen können wir schon kommunizieren. Das heißt, ich kann schon, wenn ich auf W-Social bin, Eurosky-Nutzerinnen und Nutzern und solchen von Blue Sky folgen. Wir sind interoperabel. Aber jeder von uns hat ein bisschen anderen Ansatz. Eurosky zum Beispiel ist eine Non-For-Profit-Organisation. Die haben jetzt keine großen Investoren dahinter. Aber mit denen sind wir, ja, ich würde sagen, kollaborativ. Wir sind auf demselben Profil oder auf demselben technischen Protokoll. Wir wollen das Gleiche. Und letztendlich helfen wir uns gegenseitig. Denn was immer wir zu dem Protokoll insgesamt an neuen Nutzerinnen und Nutzer hinzufügen, dient auch ihnen.
Warum tut man sich da nicht zusammen, frage ich mich. Denn es gibt ja dann, wenn es diese Alternativen gibt und wenn Sie jetzt sagen, es ist dezentral, dann klingt das für mich ja nach Graswurzelbewegung.
Ja.
Sowas ist ja zum Beispiel, um eine Akzeptanz in der breiten Bevölkerung zu kriegen, abseits der, sag ich mal, jetzt politischen Eliten, die das vielleicht als Pressemitteilungsersatztool nutzen wollen, doch eigentlich ganz gut, diese breite Verwurzelung zu haben.
Ja, das stimmt. Ja und nein. Wir haben auch überlegt, ob wir sozusagen auf unserem eigenen Protokoll so ein bisschen Closed Shop anfangen. Dann hat man aber das sogenannte Empty Disco Problem. Anna und ihre 20 Freunde fangen an und das schnell zu skalieren wird schwierig sein. Und bei sozialen Netzwerken ist der Knackpunkt immer, wie schnell bekomme ich eine große Masse an Nutzerinnen und Nutzern, sodass man den sogenannten Netzwerkeffekt bekommt. Und deswegen haben wir uns bewusst dazu entschieden, das sogenannte AT-Protokoll zu benutzen, weil wir auf diesem Protokoll, das ist Open Source, mit den Nutzerinnen und Nutzern von Blue Sky, Eurosky und noch einigen anderen kommunizieren können. Und auf dem Protokoll, das ist schon da, sind insgesamt mehr als 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Das heißt, wir fangen nicht von null an, sondern wir können von Tag 1 jetzt schon mit 40 Millionen Menschen weltweit kommunizieren. Das hat auch einen anderen Vorteil, das ist ein gutes, wie sagt man, politisches Narrativ. Europa möchte gerne unabhängig sein, das heißt, unsere Infrastruktur ist in Europa, die Daten sind in Europa, aber wir sind weiterhin mit der Welt verbunden, wir können weltweit kommunizieren, ich kann weiterhin verfolgen, was New York Times schreibt, ich kann aber auch verfolgen, was in Deutschland passiert, was in Frankreich, in Europa passiert und das ist eben der Punkt, wir wollen kein Closed Shop sein, sondern wir wollen bewusst weiterhin mit der Welt vernetzt sein.
SWR1, Leute, mit Anna Zeiter, CEO und Mitgründerin von W Social, einer noch in der Zukunft sich befindlichen sozialen Plattform, zumindest wenn es darum geht, dass alle das nutzen können potenziell. Jetzt müssen wir aber mal klären. Sie haben vorhin gesagt, Ingmar Renzo, das ist der Mann hinter W Social, das ist auch der Mann hinter We Don't Have Time, seine Klimastiftung in Schweden, das haben Sie gesagt.
Klimaunternehmen, genau.
Unternehmen, das ist auch der Mann hinter Greta Thunberg.
Nicht hinter Greta Thunberg. Er hat mit Greta Thunberg, glaube ich, zusammengearbeitet, aber das ist irgendwie schon, glaube ich, 7, 8, 9 Jahre her. Ingmar Renzog ist der Gründer und Geschäftsführer von We Don't Have Time.
We Don't Have Time.
Das ist eine, ich glaube, die größte Medienplattform weltweit für Klimalösungen und Klima-Action. Ingmar und ich haben uns im letzten Jahres kennengelernt. Ingmar hatte die gleiche Idee wie ich. Europa braucht eine Alternative zu X. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir bringen noch weitere Freunde, weitere Unternehmer dazu und dann gründen wir W Social.
Ja, und Ingmar und Sie sind offensichtlich sehr gut vernetzt. Also wenn man mal in Ihren Beirat, in Ihr Advisory Board reinschaut, da kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ja. Also da findet sich der deutsche Vizekanzler zum Beispiel.
Philipp Rösler, genau.
Philipp Rösler, Ex-Bundesgesundheitsminister, auch Wirtschaftsminister gewesen, Ex-Vizekanzler, genau. Dann haben Sie den ex-schwedischen Finanzminister, Per Nöder da. Dann Benny Krönfeld, der Ex-Sicherheitschef von Saab, findet sich da. Und dann, was ich auch sehr interessant fand, Yarif Adan, das ist der Ex-KI-Chef von Google.
Ja, genau.
Was vereinigt diese Menschen dabei, diese Plattform zu unterstützen?
Ja.
Mit viel Geld, nehme ich an.
Einige sind Investoren, einige aber auch nicht. Das haben wir aber auch bewusst so strukturiert. Wir haben auch noch Sandrine Dixon de Clare vom Club of Rome dabei und interessanterweise Luisa Specht-Riemenschneider, die deutsche Bundesdatenschutzbeauftragte. Wir haben dieses Advisory Board oder den sogenannten Beirat bewusst so zusammengestellt, wie er ist, weil wir gedacht haben, wir können eine Social Media Plattform nicht zu zweit gründen. Wir brauchen Advisor, wir brauchen Leute, die auch ein Netzwerk haben, die Expertise bringen und die aber auch nicht nur aus Deutschland kommen, sondern bewusst auch aus anderen europäischen Ländern und die Expertise bringen im Bereich Datenschutz, KI, Technik, Medien, Sicherheit, Geopolitik. Wir haben auch im Beirat den ehemaligen Armeechef der Schweiz. Thomas Süßli ist dabei für Bereiche, für die Fragen Verteidigung, Geopolitik. Denn seien wir ehrlich, in dem Bereich Social Media geht es am Ende auch um kritische Infrastruktur. Wir werden irgendwann auch einen Messenger-App dabei haben, dass wir nicht nur das europäische X sind, sondern auch irgendwann in den nächsten Monaten hoffentlich das europäische WhatsApp. Und da geht es auch um kritische Infrastruktur, da geht es um europäische Unabhängigkeit. Und uns war von Anfang an wichtig, dass wir ein Advisory Board dabei haben, die eben Expertise aus verschiedenen Bereichen mitbringen, die wir nicht notwendigerweise haben. Und auch ihr Netzwerk und zusätzliche Ideen und Feedback bringen.
Mhm. Sie haben jetzt natürlich auf der einen Seite, wenn man dieses Advisory Board sich anschaut, dann ist das nicht unbedingt aus der Graswurzel, sondern das kommt eher von oben, sage ich mal, aus der Expertise, auch aus der Governance heraus. Das steht jetzt ein bisschen auch im Gegensatz zu dem Protokoll, das Sie benutzen, wo Sie gesagt haben, das ist dezentral, da steckt sozusagen die Netz-Community auch ein Stück weit dahinter.
Mastodon ist dezentral.
Ja.
Das AT-Protokoll ist nicht notwendigerweise dezentral. Wir haben unsere Daten zentral gespeichert. Also wenn Sie irgendwann bald hoffentlich W-Social-Nutzer sind, werden Ihre Daten bei UpCloud gespeichert. Wir haben bewusst einen europäischen Hosting-Anbieter gewählt, der in Finnland sitzt. Die Daten sind beim finnischen Unternehmen, das auch Europäern gehört und nicht im Hintergrund sind irgendwelche wieder US-Hyperscaler. Und das ist auch, was uns unterscheidet von den anderen. Das heißt, bewusst haben wir diesen Beirat so gewählt, dass wir eben Expertise haben aus Bereichen, die wir nicht unbedingt abdecken können. Aber nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass wir nur Leader dabei haben, sondern die ersten 100.000 Nutzer, die wir jetzt an Bord haben, das sind Family, Friends, Nachbarn, der Pizzamann bei mir um die Ecke. Denn wir wollen bewusst alle Gesellschaftsschichten, alle europäischen Länder dabei haben. Aber wir fangen sozusagen top-down an und bottom-up, um möglichst schnell viele Nutzerinnen und Nutzer auf die Plattform zu bekommen.
Anna Zeiter ist bei uns Juristin, Geschäftsführerin und Mitgründerin der Social-Media-Plattform W Social. Wir haben schon einiges besprochen, Frau Zeiter.
Genau.
Unter anderem haben wir den Begriff Governance gebracht. Da hat uns jetzt Carmen aus Freiberg am Neckar geschrieben. Sie sagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen die Fachbegriffe Governance, Advisory Board und so weiter nicht verstehen. Advisory Board hatten wir erklärt, das ist ihr Beirat, sozusagen hinter ihnen steckt. Den Begriff Governance, den nehmen wir vielleicht nochmal raus und füllen den mal mit Leben. Also was ist denn die Steuerung, die Regelung, das wäre so der Begriff, hinter W Social in puncto Finanzen, aber auch eben Technik?
Genau, kann ich gerne erklären. Governance steht so ein bisschen für Steuerung, Organisation, wie ist das Ganze aufgebaut. Kann ich kurz erklären, was heißt das Governance finanziell, technisch, wie setzt sich das Team zusammen und der ganze rechtliche Aspekt. Finanziell kann ich sagen, hinter uns stehen 80 Investoren. Die meisten davon kommen aus Schweden. Schwedische Unternehmer. Ich selbst bin auch Investorin der ersten Stunde. Unter den Investoren sind zum Beispiel zwei ehemalige schwedische Minister. Dann haben wir einen französischen Medienunternehmer. Aber auch das Kernteam von W Social hat auch selbst investiert. Ich auch, Ingmar Renzog auch. Wir haben selbst unser eigenes Geld investiert, um W zu gründen. Technisch, die Infrastruktur von W Social befindet sich in Europa. Wir benutzen intern nur europäische Technologie. Zum Beispiel sind die Daten in Finnland bei einem Anbieter, der heißt UpCloud. Intern für E-Mails benutzen wir Proton aus der Schweiz. Und wir haben ein Customer Relationship Management CRM-System aus Frankreich, das heißt Brevo. Das Team, wir sind insgesamt 20 Personen, die an W arbeiten. Die meisten davon sitzen in Schweden. Ich bin Deutsche, sitze in der Schweiz. Wir haben noch eine Person in Berlin, in London. Und das technische Team befindet sich in der Ukraine. Und aus rechtlicher Perspektive, wir sind eine schwedische AB, eine schwedische Gesellschaft, und wir unterliegen europäischen Regulierungen, in erster Linie schwedischem Recht, aber auch europäischem Recht. Das heißt, wir unterliegen der Datenschutzgrundverordnung und anderen europäischen Gesetzen.
Wie kommt denn das, dass Ihr technisches Team in der Ukraine sitzt, in
einem Kriegsgebiet? Das ist historisch, das ist das technische Team von We Don't Have Time. Und We Don't Have Time haben wir vorhin, Ingmar Renzogs Firma, die hat sozusagen das technische Team zur Verfügung gestellt, damit wir W eben schnell bauen können. Die sitzen in der Ukraine, teilweise haben sie aber auch das Land schon verlassen. Einige davon sitzen in Polen oder mittlerweile auch in Spanien. Die Ukrainer sind total motiviert. Die wissen natürlich aus erster Perspektive, wie Informationen zur Kriegsführung benutzt wird. Und die sind in Sicherheit. Und einige haben das Land verlassen. Einige pendeln zwischen Polen und der Ukraine. Mhm. Das klappt insgesamt, aber muss man sagen, sehr gut.
Wofür steht eigentlich der Name? Also wir haben jetzt ja schon 100 Mal W Social gesagt. Ja. Jetzt fragen sich natürlich viele, ist das der Buchstabe vor X oder was soll jetzt
das
genau?
Das ist natürlich ja reiner Zufall.
Wofür steht das W?
Also das W im Alphabet vor X kommt, ist natürlich reiner Zufall. W ist der erste Buchstabe von We Don't Have Time. We Don't Have Time ist der größte Investor, größte Anteilseigner an W Social. W steht aber auch für die großen Fragen im Journalismus. Wer, wann, warum, was? Und W setzt sich auch zusammen aus zwei Vs. Das Das eine steht für Values, für Werte, und das zweite V für Verified. Und da komme ich gleich zu, dass ein wichtiger Punkt auf unserer Plattform ist, dass wir Nutzer als Menschen verifizieren wollen, um nämlich diese ganzen KI-Bots nicht dabei zu haben.
Ja, die Social-Media-Plattform X, die ist zu so einer Art Hölle auf Erden geworden. Das haben viele gesagt, die früher sehr, sehr gerne, als X noch Twitter hieß, dort waren. Jetzt ist Anna Zeiter bei uns, CEO und Mitgründerin von W Social. Und sie möchten eine europäische Alternative zu X sein. Können Sie es nochmal erklären? Was ist denn das Problem mit X?
Genau, also was wir, glaube ich, oder viele von uns beobachtet haben, dass die Anzahl von KI-Bots auf X und auf anderen Social-Media-Plattformen zugenommen hat. Ich habe neulich mal Zahlen gelesen, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, dass es auf X bereits über 50% KI-Bots gibt. Das heißt, man weiß gar nicht mehr, rede ich hier eigentlich mit Menschen oder mit einem KI-Bot? Und wenn ja, mit einem KI-Bot, woher wird der Bot eigentlich gesteuert? Ich glaube, wir alle haben schon mal Fotos oder Videos von diesen Bot-Farms oder Bot-Fabriken gesehen, wo irgendwie Tausende von Telefonen in Reihe geschaltet sind und irgendwie strukturierte Missinformation, Disinformation nach Europa bringen sollen. Das wollen wir vermeiden. Wie wollen wir das machen? Wir haben uns überlegt, wir wollen sicherstellen, dass jeder Mensch nur einen Account haben kann. Ich glaube, das war auch eben eine Frage von einem Nutzer, von Ihnen. Super Frage. Also pro Mensch soll es nur einen Account geben, und wir wollen sicherstellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die zu uns kommen, dass das Menschen sind und keine Bots. Weil wenn wir dieses Tor sozusagen öffnen, dann haben wir früher oder später das gleiche Problem wie X. Dann haben wir uns überlegt, wie stellen wir das sicher? Wir haben das Gefühl, es reicht nicht mehr, auf einer Website zu fragen, bin ich ein Roboter? Ja, nein. Denn da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass KI schon in der Lage ist, diese Frage zu beantworten. Und auch die Situation, ich muss Zebrastreifen auf einer Website zählen, ist unserer Meinung nach auch nicht mehr ausreichend, um KI-Bots von Menschen zu unterscheiden. Deswegen haben wir uns gedacht, das Einzige, was KI-Bots nicht haben, ist ein Gesicht und ein Pass. Und deswegen werden wir Nutzer, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich erkläre das gleich. Wir wollen von den Nutzerinnen und Nutzern nicht wissen, wer sie sind. Wir wollen einfach nur wissen, Sie, Herr Tassi, sind Sie über 18 und ein Mensch? Mehr Daten von Ihnen sehe ich auch gar nicht. Aber
ich fotografiere meinen Personalausweis.
Genau, das passiert durch eine dritte Partei, durch eine dritte Company, das ist die Trust Anchor Group aus Schweden. Sofort nach der Verifizierung werden die Daten gelöscht. Wir bekommen nur einen langen, encrypted, verschlüsselten Hashed Token, der sagt, Nutzer 123 hat sich gerade angemeldet, ist über 18, kommt aus Deutschland, ist ein Mensch. Und dann können Sie sich überlegen, entscheiden, unter welchem Namen Sie bei uns auftreten wollen. Sie können unter Nabila Tassi auftreten, unter Ihrem echten Namen. Sie können sich aber auch das Synonym oder Pseudonym Mickey Mouse 123 geben. Wir können nicht nachvollziehen, wer wirklich hinter dem Account steht. Das haben wir uns bewusst überlegt, weil wir nämlich auf der Warteliste Menschen haben aus 180 verschiedenen Ländern. Darunter auch Nahe Osten, Mittlerer Osten, China, Singapur, Taiwan, Venezuela, USA, Kanada, Südamerika, Afrika. Und viele kommen aus Ländern, wo Meinungsfreiheit nicht groß geschrieben wird. Und die haben sich direkt an uns gewendet und haben gesagt, sie möchten auch gerne teilnehmen, aber sie möchten ihren wahren Namen nicht teilen müssen. Ja. Und dem sind wir sozusagen entgegengekommen.
Also der Nutzer, von dem Sie vorhin gesprochen haben, die heißen, der war im Radio, heißen die Hörer. Das ist Uwe Mirwald gewesen, der hat uns geschrieben, genau, wie kann man zum Beispiel einen einmaligen Code wie die Personalausweisnummer zum Beispiel vergeben, damit Mehrfach-Accounts pro Person eben nicht möglich sind, damit er weiß, mit wem er spricht und nicht mit einem Klon. Ich habe jetzt noch die Frage, die Akzeptanz, seinen Personalausweis da zu fotografieren, die wird nicht bei allen da sein.
Absolut.
Wie wollen Sie damit umgehen? Das könnte eine hohe Einstiegshürde sein. Und diese Kritik kam ja auch schon aus der Netzcommunity.
Genau, das kam auch. Und da haben wir eine Lösung. Und zwar, wenn Nutzerinnen und Nutzer oder Hörerinnen und Hörer gerne teilnehmen möchten und am Anfang das Gefühl haben, wir vertrauen dem nicht so ganz, wir möchten uns das erstmal anschauen, kann man sich ein Nutzerkonto anlegen und erstmal nur lesen und Likes verteilen. Das kann man auch machen, ohne seinen Pass zu fotografieren, ohne sich als Mensch zu verifizieren. Aber sobald man eben am gesellschaftspolitischen Meinungsbildungsprozess teilhaben möchte und gerne Nachrichten teilt, Posts absetzt oder auch kommentiert, dann muss man sich als Mensch verifizieren. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten weitere Verifikationsmöglichkeiten hinzufügen. Wir wissen, dass die EU auch gerade an einer ähnlichen Lösung arbeitet. Das werden wir integrieren. Verschiedene Länder haben auch verschiedene Verifikationsmöglichkeiten. Es geht uns nicht darum, dass nur unsere Verifikationsmöglichkeit genutzt wird. Uns ist wichtig, dass ich weiß, jeder Nutzer hat nur einen Account, jeder Nutzer ist ein Mensch und über 18. Denn mit über 18 ist auch wichtig. Wir möchten nicht Jugendliche unter 18 auf der Plattform haben. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das haben wir aus den letzten Jahren gelernt, dass Social Media nichts unbedingt für Jugendliche ist.
Also Sie setzen praktisch ein Social Media Verbot um, das es noch gar nicht gibt.
Genau.
In der EU.
Genau. Es ist nicht Verbot, man kann auch, also Jugendliche können sich anmelden und lesen, sich informieren, aber wir möchten die Plattform bewusst für über 18-Jährige gestalten und da nehmen wir sozusagen eine Diskussion vorweg, weil es immer schwierig ist, sowas im Nachhinein umzusetzen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel bei X auch. Ich glaube, dass sich Elon Musk darüber im Klaren ist, dass er ein großes Bot-Problem auf seiner Plattform hat. Aber im Nachhinein ist es natürlich immer schwieriger, sowas umzusetzen.
Ja.
Und 100 Millionen existierende Nutzer zu fragen, bitte jetzt nochmal eben per Pass verifizieren. Wir haben natürlich jetzt die komfortable Situation, dass wir das von Anfang an so aufbauen können, wie wir glauben, es ist richtig für die Gesellschaft. Und wenn die Frage aufkommt, was will W eigentlich erreichen? Eigentlich wollen wir nur die Demokratie schützen. Und das können wir nur machen, indem wir sicherstellen, jeder Mensch hat einen Account und es sind nur Menschen dabei, die miteinander reden.
Professor Anna Zeiter ist bei uns. Sie ist Geschäftsführerin von W Social und W Social möchte sich als europäische Plattform in den sozialen Medien etablieren. Wir haben ja gerade schon gesprochen, indem man seinen Personalausweis bei der Registrierung vorzeigt, wollen Sie bei W Social gegen Fake News, gegen Desinformation und so weiter
gegen vorgehen. Gegen Fake Accounts, genau.
Fake Accounts auch. Das hängt ja dann alles miteinander zusammen. Kann man einen Identitätsbetrug in der Praxis wirklich ausschließen? Also zu 100% bestimmt nicht.
Ja, zu 100% geht das wahrscheinlich nicht. Wir wollen versuchen, also die große Idee oder der große Wunsch, der dahinter steht, ist eine Plattform aufzubauen, auf der wir so wenig KI-Bots wie möglich haben. Weil wir haben das Gefühl, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum X so viel Desinformation und Missinformation hat, wie es aktuell der Fall ist. Deswegen, es geht uns nicht darum, irgendwelche Daten zu sammeln. Ich werde die Daten von Ihnen und Ihrem Personalausweis und Ihrem Reisepass niemals sehen, sondern ich weiß nur, Sie sind ein Mensch über 18 und kommen aus Deutschland. Mhm. Mehr sehe ich gar nicht.
Also das heißt, es wird keine, ja, ich habe so viele Fragen.
Ja,
es wird keine Verknüpfung mit der Ausweis-ID geben.
Nein.
Egal, was ich dann mache. Also wenn ich mich dann zwar als toll, als Mensch über 18 registriert habe, aber ich fange dann plötzlich an, Verschwörungserzählungen zu teilen, können Sie nichts machen.
Genau.
Sie können es mir auch nicht zuordnen.
Genau. Das heißt, wenn Sie sich dazu entscheiden, nicht unter Ihrem Klarnamen bei uns aufzutreten, dann kann ich das nicht nachverfolgen und das ist auch genau der Sinn und Zweck. Das heißt, ich möchte nicht in die Situation kommen, dass irgendwann die Polizei, CIA, FBI zu mir kommt und sagt, wer steckt hinter dem Account und wer kritisiert die ganze Zeit Donald Trump. Da kann ich sagen, guck in meine Server, da wirst du nichts finden und auch wenn das zurückverfolgt wird zu dem Unternehmen, das die Daten verifiziert hat, am Anfang sind die Daten schon längst gelöscht, weil ich nämlich nicht in die Situation kommen möchte, dass ich irgendwelche Daten an Polizei, andere öffentliche Institutionen rausgebe.
Ja.
Das wird auch häufig in den Medien gesagt, da steckt doch bestimmt die EU dahinter und die EU will doch nur die gesammelten Daten haben. Ich sammle gar keine Daten. Die Daten, die Sie entscheiden, auf der Plattform zu posten, sowieso öffentlich. Und alle Daten dahinter, wir wissen nur von Ihnen, Sie sind ein Mensch und über 18 und kommen aus Deutschland.
Ja, was ich interessant fand, war, Anfang des Jahres hat sich dieses Gerücht, war ja ein Gerücht, ist auch herausgestellt
worden.
Ja, das
wurde von der AfD gestreut.
Sie haben das, weiß ich nicht, aber Sie haben das lange auch gar nicht selbst widerlegt, dieses Gerücht, sondern das blieb einfach stehen. Und dann kam irgendwann mal, glaube ich, die Deutsche Welle und hat mal einen Bericht gebracht und gesagt, ja, ist übrigens gar nicht so und die EU plant auch gar keine soziale Medienplattform.
Ja, genau. Gut, dass Sie das ansprechen. Am Anfang Anfang, als wir das, nachdem wir das Projekt in Davos im Januar diesen Jahres vorgestellt haben, gab es gezielte Desinformationen über W. Es gab die Information, dass wir 500 Millionen von der EU bekommen haben in Finanzierung. Stimmt nicht. Wir haben nichts von der EU bekommen. Dann die Missinformation, wir würden eine Datenbank aufbauen mit Personalausweisinformationen. Stimmt auch nicht. Ich bin an den Daten überhaupt nicht interessiert. Denn das habe ich bei eBay, bei meinen 12 Jahren bei eBay gelernt. Je weniger Daten man hat, desto weniger hat man auch das Risiko, eine Datenschutzverletzung zu erleiden. Und es gab noch viele andere Missinformationen. Was wir dann aber in der Medienlandschaft gesehen haben, wenn irgendwas auf X verbreitet wird, wird das sofort von vielen Bots kopiert und dann wird es auch von den traditionellen Medien irgendwann aufgegriffen. Nur wenige Medien, darunter Euronews, sind irgendwann zu mir gekommen im Februar und haben gesagt, Anna Zeiter, können wir mal mit Ihnen sprechen und fragen, wie es denn wirklich aussieht. Natürlich haben wir versucht, gleichzeitig mit Medien zu sprechen, aber wenn irgendwas, und das haben wir auch gesehen, wenn irgendwelche Missinformationen auf X automatisch durch KI-Bots verbreitet werden, dann glaubt das Netz, die Medien, naja, wenn das so viele behaupten, dann muss es ja schließlich wahr sein.
Okay, ja, das ist natürlich jetzt der Krieg der Informationen, der da geführt wird. Auf der anderen Seite, es gibt ja so ein paar Zusammenhänge, wenn man jetzt das möchte, dann kann man die auch zusammenlegen. Zum Beispiel, dass in Utah jetzt Anfang Mai dieses Senate Bill 73, also ein Gesetz verabschiedet wurde, mit dem Utah massiv gegen die Nutzung von VPNs, also diese verschlüsselten Verbindungen vorgehen möchte, auch in der EU. Gab es da neulich Verwirrung, eine Pressekonferenz mit Hanna Virkkunen, EU-Kommissarin für technische Souveränität. Da ging es um eine EU-weite App zur Altersüberprüfung. Sie haben ja auch schon gesagt, unter 18 soll es bei Ihnen nicht geben. Ja. Dann gab es ein Gespräch zu den VPNs und seitdem ist die Aufregung im Netz groß. Wie stehen Sie denn zu den VPNs? Also könnte so eine EU-App so zu so einer Kontrollerweiterung führen? Diese VPNs sind ja auch wichtig, weil das, was das Negative ist, ja für viele auch Schutz. Ja. Wir hatten es vorhin von Whistleblowern. Die brauchen diese Anonymität im Netz.
Genau. Also da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Mir ist es wichtig, dass Whistleblower gerade auf unserer Plattform sein sollen. Die erste große Medienkooperation haben wir tatsächlich mit einem großen Whistleblower-Netzwerk. Mit OCCPR, das ist eins der weltweit größten Netzwerke für Investigativjournalisten, die stehen hinter den Panama Papers. Und viele von denen möchten anonym bleiben. Und genau das wollen wir sicherstellen, dass sich diese Personen, müssen sich zwar als Menschen verifizieren, aber ich weiß nicht, wer hinter den Personen steht. Sie können sich natürlich irgendwann dazu entscheiden, ich möchte unter Klarnamen auftreten und bewusst ihren Klarnamen mit W teilen. Aber wir wollen solche Whistleblower, Investigativjournalisten auch schützen. Denn wie ich vorhin gesagt habe, es sind viele auf unserer Warteliste aus China, aus Russland, aus dem Mittleren Osten, Südamerika, Afrika, die vielleicht aus Ländern kommen, in denen Medienfreiheit, Pressefreiheit nicht groß geschrieben wird. Und denen wollen wir auch die Möglichkeit geben, sicher auf W posten zu können, ohne dass Rückschlüsse getroffen werden können, wer sich hinter diesem Post direkt verbirgt.
Letzte Frage an der Stelle, bevor wir dann gleich in den letzten Take gehen. Wird es denn so Blocklisten, Blacklisten, sowas geben?
Sehr gute Frage. Die Frage
also
kam auch gestern auf.
Wird man sozusagen als Nutzer gesperrt?
Kann irgendwann passieren, aber wir haben proaktiv keine Blacklisten oder keine Stopplisten. Das unterscheidet uns auch von Blue Sky. Blue Sky hat bewusste Blacklisten, auf denen einige Personen, Politiker von rechts, links, whatever, extremen Parteien gelistet sind. Das haben wir nicht. Bei uns ist jeder willkommen. Und ich weiß tatsächlich auch gar nicht, vielleicht ist Alice Weidel schon bei uns oder irgendjemand anders und postet unter anonym und wir wissen das nicht. Das ist auch total okay. Es wird aber auf der anderen Seite Richtlinien für die Nutzung von W geben. Zum Beispiel ist Pornografie nicht erwünscht. Es ist auch nicht erwünscht, wenn sich die Leute beschimpfen auf der Plattform. Wenn sowas passiert, kann der Post gemeldet werden. Dann haben wir inhaltliche Moderation und werden den Post vielleicht runternehmen oder oder die Nutzerin suspendieren. Aber proaktiv gibt es keine Blacklisten.
Ja, und es gibt immer noch so viele Fragen an Anna Zeiter, Mitgründerin und Geschäftsführerin einer neuen Plattform auf den sozialen Medien. W Social steht für W, Buchstabe W. Social, so schreibt sich das W-Social. Und viele fragen schon, ist das in den App-Geschäften schon zu finden? Nein, ist es nicht. Es befindet sich noch in der Testphase. Ich habe noch eine Frage. Tut mir leid, ich habe so viele Fragen.
Alles gut.
W-Social, das funktioniert auf der Basis, das hatten wir vorhin gesprochen, auf diesem sogenannten AT-Protokoll. Genau. Das ist die technische Basis. Mhm. Das ist ein offenes, dezentrales Kommunikationsprotokoll. Blue Sky hängt da drin, Eurosky. Mhm. Sie haben mir gesagt, warum Sie die Technologie benutzen. Da sind doch aber schon 40 Millionen. Die haben Ihren Pass ja nicht gezeigt.
Genau. Man wird aber in der Zukunft sehen können, wer sich verifiziert hat. Und wenn Sie demnächst Zugang bekommen und sich als Mensch verifizieren, dann sieht man neben Ihnen, neben Ihrem Account ein kleines Label. Das sieht so aus wie so ein kleiner Pass. Und daran kann man sehen, Sie sind als Mensch verifiziert. Und irgendwann in der Zukunft, das gibt es jetzt schon, wenn ich mich bei W-Social anmelde, kann ich sehen, ich möchte nur mit Menschen kommunizieren oder mit Nutzern kommunizieren, die als Mensch verifiziert wurden. Und das hat Eurosky und Blue Sky im Vergleich nicht. Bei denen weiß ich nicht, rede ich mit einem KI-Bot, rede ich mit einem Menschen. Und das ist eben der Unterschied. Wir haben das Beste von beiden Welten. Wir können sozusagen mit 40 Millionen schon sprechen. Aber hoffentlich in Zukunft bald mit vielen, vielen mehr, die als Mensch verifiziert sind.
Das heißt, die da jetzt schon sind, die können zwar mit Ihnen kommunizieren, aber nur dann, wenn die sich auch verifizieren.
Nein,
die
müssen
sich
dann im Nachhinein verifizieren. Ich kann mit allen reden, die jetzt schon bei Blue Sky und Eurosky und Ganda und Black Sky, die gehören da auch alle dazu. Ich kann mit denen allen schon kommunizieren. Bei denen bin ich mir aber nicht sicher, sind das Menschen oder nicht. Und in Zukunft wird es auch so sein, dass es weitere Anreize gibt, sich bei W anzumelden, entweder verifiziert oder nicht. Und wir werden auch Medienangebote bringen, speziell auf Europa fokussiert. Wir verhandeln aktuell mit diversen großen europäischen Medienhäusern, dass wir das Angebot, was wir aktuell eben bei Blue Sky und bei Eurosky sehen, auch viel attraktiver machen für Europäer, für Deutsche, für Schweden, Skandinavier insgesamt. Das heißt, das wird attraktiver für europäische Nutzer und man kann dann eben selbst entscheiden, möchte ich hier nur mit den W-Menschlichen, mit the human users sprechen oder möchte ich mit dem ganzen Protokoll, mit den 40 Millionen rund um die Welt sprechen.
Verstehe. Nicole aus Bietigheim, SWR1-Hörerin, hat eine wichtige Frage gestellt. Ja. Heißt das, wenn ich nur einen Account erstellen könnte, kann ich auch keinen Werbeaccount zum Beispiel für mein Restaurant erstellen, wie es aktuell bei den Etablierten möglich ist?
Doch, das geht. Man kann auch Unternehmensaccounts haben, das geht auch. Aber wichtig ist, dass hinter jedem Unternehmen auch immer ein Mensch steht, weil wir verhindern wollen, dass sonst jemand aus Russland den ganzen Tag da sitzt und sagt, okay, ich eröffne hier ein Unternehmen nach dem anderen, ohne jemals mich menschlich verifizieren zu müssen. Die ganze Idee dahinter ist einfach, dass wir diese ganzen KI-Bots, KI-Bot-Fabriken nicht haben wollen. Unternehmensaccount geht gerne, aber auch dahinter ein Mensch.
Haben wir klar gemacht. Eine der wichtigen Fragen ist die große Unbekannte, für manche auch das große Monster, das sind die Algorithmen.
Ja.
Über die haben wir noch nicht gesprochen.
Ja.
Wird das bei Ihnen transparent sein? Wird das nachvollziehbar sein?
Genau, das müssen wir sogar machen, denn nach dem Digital Services Act in Europa müssen wir das transparent machen, das werden wir auch tun. Und mir schwebt vor, das würde ich gerne in den nächsten Wochen, Monaten implementieren, dass Nutzerinnen und Nutzer auch den Algorithmus selbst einstellen können und dass man sagen kann, ja, ich möchte ein bisschen mehr in meiner Filterbubble sein, das heißt, ich möchte das anschauen, was mich in erster Linie interessiert oder ich möchte ein bisschen mehr sehen, jeder fünfte Post kommt einem aus einem anderen gesellschaftlichen Bereich oder ich möchte volle Bandbreite der Gesellschaft sehen und das schwebt mir vor, denn ich glaube, die Tatsache, dass die Gesellschaft so fragmentiert und polarisiert ist, mittlerweile leider, liegt auch daran, dass jeder ein bisschen in seinem eigenen Universum unterwegs ist und denkt, das, was ich im Internet angezeigt bekomme, auf meinem Social-Media-Kanal, das ist die reine Wahrheit. Aber ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen wieder miteinander sprechen, gerade in Zeiten von Krieg, geopolitischen Anspannungen. Die Leute sollen wieder miteinander reden und sollen auch sehen, was am anderen Ende der Gesellschaft los ist. Und ich glaube, da ist es wichtig, eine soziale Medienplattform zu etablieren, auf der das möglich ist und Nutzerinnen und Nutzer selbst entscheiden können, was sie sehen wollen und was nicht.
Naja, da haben Sie natürlich die großen Tech-Firmen wahrscheinlich gegen sich. Also die werden sicherlich hohe Mauern bauen. Da wird man sehen, wie groß ihre Erfolgschancen da sind. Was ich mich frage ist, es gibt ja Eurosky, es gibt ja Blue Sky, es gibt Mastodon, das haben wir ein bisschen rausgenommen,
genau,
weil das nicht da...
Nicht auf der Protokoll
ist. Aber mit denen sind sie auf dem... Die bauen ja so ein gemeinwohlorientiertes Netz auf. Also bei Eurosky steht ja eine gemeinnützige Stiftung in den Niederlanden auch dahinter. Bei Ihnen sind es Investoren, die wollen natürlich auch
Geld
verdienen.
Bei Blue Sky aber auch.
Ja, warum macht man das nicht zusammen? Wäre das nicht der richtige Ansatz für Europa? Partizipatorisch, Graswurzel plus Elite tun sich zusammen. Warum nicht?
Genau. Wir sind mit allen im Gespräch. Mit Eurosky bin ich im Gespräch, mit allen anderen Playern in dem Bereich auch. Kann gut sein, dass wir irgendwann kooperieren. Ich meine, wir kooperieren jetzt schon. Wir sind sozusagen alle auf demselben Protokoll. Und je mehr Nutzer Eurosky hinzufügt oder Blue Sky oder wir, macht es insgesamt interessanter für alle. Ich glaube, man muss auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren mal sehen, welche technischen Lösungen und Ansätze sich am besten durchsetzen. Aber deswegen sind wir gerade auf dieser Open Source Plattform, um mit anderen von Anfang an kooperieren zu können und ein bisschen zu sehen, was passt besser, was passt weniger gut. Blue Sky ist auch gewinnorientiert. Hinter Blue Sky steckt aktuell eine Private Equity Company. Seit einigen Wochen haben Sie also vielleicht
private Investoren.
Genau, private Investoren haben Sie vielleicht mitbekommen. Eurosky ist nicht gewinnorientiert. Wir haben aber das Gefühl, dass man in Europa nur richtig groß und schnell groß werden kann, wenn man auch Investoren dahinter hat. Wie gesagt, We Don't Have Time ist der größte Investor. Dann Pernuda, Christoph Leclerc und Christina Persson, weitere Investoren und ich selbst auch.
Ja, und jetzt müssen wir schnell raus. Europäische Alternativen für soziale Medien. Vielen Dank, Anna Zeiter, dass Sie hier waren und sich unseren Fragen gestellt haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.